HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Bond. James Bond.
Wie bitte?
Hier sagt man Danke, Mademoiselle.
Für mich gibt es keine Mademoiselle. Für mich sind Sie Agent Nummer 21. Mhm.
Über Jahrzehnte hört der BND die halbe Welt ab. Die Operation Rubicon. Ausgerechnet Deutschland kritisiert lautstark US-Lauschangriffe, wie sie von Edward Snowden enthüllt werden.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
The government has concluded.
Die Regierung kommt zu dem Schluss, dass die Verdächtigen Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes sind.
Gaststätten sind bevorzugte Orte für Agentenfang und Agententreffs. Ein einziger guter Spion an der richtigen Stelle ist mehr wert als 20.000 Mann an der Front.
Wie oft Agenten im Kalten Krieg Menschen gezielt töten, ist nicht bekannt. Denn ein Spion bleibt vor allem eins: unauffällig.
Wissen ist Macht und Spionage schon immer ein Mittel gewesen, sie zu gewinnen. Die ältesten Geheimdienstberichte sind 4000 Jahre alt und auch in der Antike gab es schon ausgefuchste Methoden. Die Griechen zum Beispiel rasierten ihren Sklaven die Schädel kahl und tätowierten auf die Kopfhaut geheime Botschaften. Allerdings mussten sie mit der Übermittlung warten, bis die Haare nachgewachsen waren. Erst danach wurde die Geheimpost losgeschickt. Heute ranken sich viele wahre und erfundene Geschichten um Geheimdienste wie den KGB, den Mossad, den CIA oder MI6. Sie alle haben die Lizenz zum Abhören. Und im Dienste seiner Majestät ist ja auch James Bond, der einige Metamorphosen durchlaufen hat, der Glamour verkörpert und die Faszination von Spionen. Schnüffeln, erspähen, massenhaftes Datensammeln war aber auch schon immer eine Bedrohung. Für ganze Staaten, als Mittel der Zersetzung oder Kriegsführung, genauso sehr aber für Einzelne, für Regimekritiker oder ehemalige Kollegen. Beispielhaft dafür die Attentate auf den Doppelagenten Skripal, auf den Ex-Agenten Litwinenko mit Polonium oder im Fall von Nawalny, Russlands schärfsten Oppositionellen. Immer waren Geheimdienste involviert. So wird jedenfalls vermutet. Und auch das ein typisches Kennzeichen von Spionage. Nur in den seltensten Fällen werden die Drahtzieher mit Gewissheit enttarnt. Das gilt umso mehr für den digitalen Kampfplatz mit seinen überbordenden Schnüffelprogrammen. Hier ist HR2 Kultur, der Tag ausgespäht. Faszination, Spionage haben wir heute getitelt und begeben uns zunächst einmal in die Frankfurter Kunsthalle Schirn, die eine neue Ausstellung eröffnet hat. We Never Sleep heißt sie und Vaya Stavrianos war für uns dort.
Sobald man die Ausstellung betritt, macht sich gleich ein Gefühl der Beklemmung breit. Schon gleich am Anfang empfängt eine Videoarbeit den Besucher, die mit Aufnahmen von Laserscannern arbeitet. Es sind hologrammartige Männer zu sehen, die durch eine Art Schwarz-Weiß-Wald springen und tanzen. Die Handlung spielt in naher Zukunft in der Detroit Economy Zone, die von China kontrolliert wird. Autofabrikarbeiter fahren nachts durch die Stadt. Durch Camouflage und Maskierung können sie unerkannt von der Gesichtserkennungssoftware durch die Stadt ziehen. Nach diesem ersten sehr futuristischen Video geht's durch eine Art Labyrinth, wie eine leere Wohnung, in die Ausstellung. Die Wohnung, quasi das Rückzugsgebiet ins Private, hat hier überall große Öffnungen, sodass dieser private Raum öffentlich wird. Das findet die amerikanische Kuratorin Christina Rucupero das Faszinierende an der Spionage, die ja mit einem minutiösen Geflecht von Regeln und Vertuschungen tief eindringt. Will in dieses Privatleben der Beobachteten.
Es gibt eine besondere Kombination aus Regeln und Strukturen und diese laufen quer durch die Gesellschaft. Sie sind einerseits privat, arbeiten im Untergrund und infiltrieren gleichzeitig die Gesellschaft mit einer gewissen Information.
In einem Testimonial sinniert ein DDR-Bürger aus dem Off in einer Videoinstallation mit Bildern der DDR in Schwarz-Weiß über die Stasi-Geschichte.
In dem alten System wurde uns vorgeschrieben, was wir zu denken hatten, welche Gesinnung wir zu haben hatten. Eine Art Gesinnungsterror mit den immer wieder gleichen, sich wiederholenden Parolen, an die aber auch keiner mehr geglaubt hat, weil jeder auf der Straße das ja gesehen hat, dass es nicht so war.
Auch Alltagsgegenstände aus den verschiedenen Perioden der Abhörgeschichte sind in der Ausstellung zu sehen. Leihgaben zum Beispiel vom Stasi-Museum in Berlin. Darunter verschiedene Kameras, ein Lügendetektor oder Geruchsproben, die von der Stasi in Gläsern aufbewahrt worden sind, um mit Spürhunden gesuchte Personen buchstäblich aufzuspüren. Dazwischen immer wieder kleine abgetrennte Räume mit Filmsequenzen, zum Beispiel mit Szenen des Alltags in verschiedenen Ländern.
The mornings of the American weekend begin quietly. On Saturdays and Sundays, there is time to relax. Time to catch up on the small jobs around the house.
Was hier wie eine harmlose Dokumentation, fast schon wie ein Tierfilm klingt, beschreibend unterlegt mit fröhlicher Musik, verliert durch die Installation, nämlich viele Fenster mit Einzelszenen, seine Unschuld. Wer hier eintritt, beobachtet schon die herausgelösten Szenen in den vielen parallelen Guckfenstern. Das Gefühl der Beklemmung ist also auch hier wieder präsent. Nur die alten Spionage-Thriller, wie zum Beispiel ein Filmausschnitt mit Martha Harry, wie sie tanzend auf der Bühne mit Fingerhaltung heimliche Botschaften an einen Spion im Publikum vermittelt, lässt lächeln. Aus heutiger Sicht fast schon ein Slapstick, was einst den Eindruck großer Exotik und Geheimnis beim Publikum ausgelöst hat. Bis zum 10. Januar geht die Ausstellung in der Schirn, für die man sich viel Zeit nehmen sollte oder eine der angebotenen Führungen mitmachen.
Spionage geschieht im Verborgenen, allerdings nicht mehr unbedingt im Dunkeln. Jedenfalls sollen russische Hacker zum Beispiel zu ganz normalen Bürozeiten infiltrieren oder infizieren, meist von Moskau oder St. Petersburg aus, zu ihren Methoden später mehr. Spionage heute bedeutet jedenfalls nicht, tote Briefkästen zu befüllen oder wie die Stasi einen Schal mit Geheimtinte zu tränken. Im ersten globalen, goldenen Zeitalter der Überwachung wurden vornehmlich militärische Codes geknackt und es wurden vornehmlich Menschen eingesetzt. Heute sind wir in einer neuen Ära angekommen. Heute bricht der Spion keine Türen mehr ein, muss noch nicht mal mehr seinen Schreibtisch verlassen, denn es gibt Handys. Deren Strom geht nicht aus und der Überwachte hängt die Geräte praktischerweise sogar selbst in die Steckdose. Katharina Dohm ist Kuratorin der Ausstellung »We Never Sleep«. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Frau Dohm, worauf wollen Sie hinaus mit dem Titel, dass Überwacher und Überwachte ständig alert sein müssen?
Ja, also We Never Sleep heißt ja unsere Gruppenausstellung und in der Tat, man macht halt das Auge nicht zu. Wobei dieser Titel tatsächlich grundsätzlich auch zurückgeht auf die Pinkerton-Agentur, eine Detektei in Amerika, die sich Ende des 19. Jahrhunderts gegründet hat. Und die hatten eine unglaublich tolle Marketingstrategie, nämlich ein geöffnetes Auge. Und um dieses geöffnete Auge herum geschrieben stand We Never Sleep. Das war für uns quasi so eine Inspiration und das haben wir dankend aufgenommen. Und es geht natürlich klar darum, der Spion schläft nie. Und im Grunde nach sind wir ja 24/7 überwacht, gerade in der heutigen Zeit.
Nun ist das Spektrum, das Sie in der Ausstellung aufmachen, überaus vielfältig. Was meinen Sie, warum beschäftigen sich ausgerechnet jetzt so viele Künstler auf so unterschiedliche Weise mit dem Phänomen?
Ich glaube, das, was Sie vorhin auch schon, sage ich mal, angesprochen haben, Kategorien wie Geheimnis, Versteck, Wahrheit, Fake News, komplette Transparenz, Fragezeichen, existiert die wirklich? Ich glaube, das sind alles Kategorien, die ja in einem konstanten Wandel sich befinden. Und gerade diese Transparenz gibt ja die Möglichkeit der besten Verstecke. Und erst so Leute wie Whistleblower, also legen da ja quasi so den Finger in die Wunde und zeigen uns, was eigentlich alles eben nicht im Versteck sich befindet und was alles über mich oder über die Privatperson herauszufinden ist und immer abrufbar ist. Und ich glaube, dass Künstler sich eigentlich, also auch bei uns, die, sag ich mal, wir fangen an in den 70er Jahren bis hin zur heutigen Zeit, ist Spionage als solches immer schon auch ein Thema. Da ist, glaube ich, die Faszination des Spions an sich viel in Bann gezogen hat mit den verschiedenen Themen wie Kryptographie, dann der Mythos des Spions, was, sage ich mal, jetzt altertümlich daherkommt, nämlich was Sie auch ansprachen, der James Bond, quasi diese James-Bond-Figur, die wir alle kennen.
Den nehmen wir nachher auch nochmal ins Fadenkreuz.
Genau, aber ich glaube, dass gerade die zeitgenössischen und auch je eher jüngere Generation sich eben damit beschäftigt, um diese Themen wie Privatsphäre, Transparenz, wie kann man damit umgehen? Also wir haben Forensic Architecture dabei, Trevor Paglen, Jonas Stahl, Simon Denny. Das sind jetzt, sage ich mal, so diese jüngere Generation, die sich da ganz dezidiert kritisch mit auseinandersetzt.
Agenten, das sind aber auch mysteriöse Lenker im Hintergrund. Wir können sie nicht fassen, können aber annehmen, dass sie die Strippen ziehen. Und das passt ja dann auch wunderbar ins Feindbild eines gelenkten Staates, geben eine willkommene Projektionsfläche ab als Urheber für alles Mögliche. Bedeutet die Auseinandersetzung mit Agenten also auch die Auseinandersetzung mit Paranoia?
Ja, in jedem Fall. Also wir haben auch, also die Kuratorin, ich habe das ja zusammen mit der Christina Recupero gemacht, das ist eine Kuratorin, die sich in Paris überwiegend lebt, aber wir haben Themenfelder aufgemacht und dazu gehört unter anderem Paranoia, Verschwörungstheorie, als Themenbereiche, die natürlich an die Spionage herangeknüpft sind.
Spätestens seit Edward Snowden und seinen NSA-Enthüllungen wissen wir, die Überwachung ist heute ausgedehnt auf fast alle Bereiche des Lebens. Welche Antwort geben die Künstler und Künstlerinnen darauf?
Also ich glaube, das ist etwas, was alle bei uns in der Ausstellung jetzt gerade erleben. Eindeutige Antworten gibt es da nicht, sondern ich glaube, es ist eher, dass man eher versucht, die Komplexität dieser ganzen Thematik in irgendeiner Form zu fassen. Und eher eine Sensibilisierung für das Thema und für die Verwendung von elektronischen Devices wie Handy, Computer, Internet zu geben. Also ich glaube, dass es eher in die Richtung geht. Also Antworten als solche, da würde ich sagen, gibt es keinen der Künstler, der da eine parat hat.
Und wie fühlen Sie sich jetzt nach wochenlanger Beschäftigung mit Agenten? Schlaflos?
Total paranoid. Ich denke immer, einer ist hinter mir her. Nein, wir haben... Ja, sehr erfüllt, aber auch man ist natürlich, also wir haben natürlich auch Museen besucht, weil wir auch historische Objekte in die Ausstellung mit einbinden wollten. Nicht nur die zeitgenössischen Künstler, sondern auch Fenster aufmachen für Besucher, damit man nachvollziehen kann, was ist denn die Enigma, wie sieht die aus oder ein Modell des Sputnik.
Dechiffriermaschine.
Ja, genau, die Dechiffriermaschine, die im Zweiten Weltkrieg von den Engländern dann geknackt wurde und damit möglicherweise den Kriegsverlauf oder sage ich mal das Ende des Krieges verkürzt hat. Solche Dinge werden ja auch mit Spionage verbunden, aber auch Dinge wie die ganzen Wanzen, das sind alles Dinge, wo auch jüngere Generationen nicht viel mit anfangen können. Und wenn man das hier ausgestellt sieht, muss man auch manchmal schon lächeln, wenn man auch einen Maskierungskasten mit falschem Haar sieht. Und das sieht so, also für aus unserer heutigen Perspektive relativ absurd aus, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass man wirklich ernsthaft so gearbeitet hat früher. Wenn man dann sich aber wiederum bewusst macht, wie weit auch diese Überwachung ging, was auch viele Künstler betroffen waren, dann kann man sich das gar nicht schlimm genug vorstellen. Also wir wollten schon auch dieses Thema auch mit dem historischen Hintergrund zeigen.
Katharina Dohm, Kuratorin der Schirn-Ausstellung We Never Sleep. Dankeschön. Aus Kunst kann Wirklichkeit werden. Ein irischer Agentenroman hatte zum Beispiel eine besonders weitreichende Wirkung. Das Rätsel der Sandbank. Das Buch erschien 1903, also 11 Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs, schilderte aber bereits packend, wie zwei Engländer einen Invasionsplan des Deutschen Kaiserreichs enthüllen und vereiteln. Die britische Admiralität war so schockiert, dass sie nach Aussage Churchills neue Flottenbasen errichten ließ. Umgekehrt funktioniert es aber auch. Aus Wirklichkeit wird etwas Künstlerisches, in diesem Fall ein Hörspiel. Dafür hat unter anderem FM Einheit von den einstürzenden Neubauten Originalaufnahmen gesampelt. Es sind Anrufe bei der Stasi.
55 099 91, eine Teilnehmerin, die hätte gerne eine Nummer von uns von der Magdalenenstraße. Ich gebe sie mal hoch, ja?
Offizier vom Dienst, guten Tag.
Guten Tag, ich hätte gerne mal die Nummer von der Stasi in der Magdalenenstraße.
Mit wem spreche ich bitte?
Ich habe das im Telefonbuch nicht gefunden.
Sie sprechen doch jetzt mit dem Ministerium für Staatssicherheit.
Ja, aber von der Magdalenenstraße?
Wen möchten Sie dort in der Magdalenenstraße sprechen?
Ich möchte erst morgen anrufen und finde die Nummer nicht im Telefon.
Ja, Sie haben doch jetzt beim Ministerium für Staatssicherheit angerufen.
Ach, das sind Sie, ja?
Ja.
Gut, dann rufe ich morgen früh an.
Sie bitte.
Dankeschön.
Hören Sie.
Ein Auszug aus Sie sprechen mit der Stasi. Seit Geheimdienste massenhaft ihre eigenen Bürger ausspähen, haben Spione gewissermaßen ihre öffentliche Unschuld verloren. Trotzdem gilt in vielen Ländern immer noch, ja, die Arbeit von Agenten ist zwar irgendwie düster, aber sie ist ein notwendiger Teil staatlichen Handelns. Werden wir später auch nochmal ein Beispiel Israels besprechen. Der Bestand einer Nation oder der freiheitlichen Demokratie hat eben seinen Preis, heißt es dann. Besonders deutlich zu Zeiten des Kalten Kriegs. Da wurde der Wettlauf um Informationen zur realen oder vermeintlichen Überlebensfrage. Spionage hatte damals Hochkonjunktur, vor allem im geteilten Berlin, einem Tummelplatz für Agenten.
Es ist der 11. Juni 1985. Nach 6 Jahren in DDR-Gefangenschaft sitzt Eberhard Fetgenheuer in einem Bus auf dem Weg zur Glienicker Brücke, der Verbindungsstraße über die Havel zwischen Berlin und Potsdam. Fetgenheuer ist einer von etwa 20 CIA-Agenten, die vor Ort gegen 4 DDR-Spione ausgetauscht werden sollen. Spione aus dem Westen gegen Spione aus dem Osten, gefangen genommen vom politischen Gegner. Für Fetgenheuer rückblickend ein fast surrealer Moment.
Sie sind rechtlos und wirklich fühlen sich noch als Gefangener. Und plötzlich geht die Tür auf und die hochrangige amerikanische Politiker kommen in den Bus rein und sagen, Sie alle, die Sie jetzt hier sitzen, egal was Sie vorher gesagt haben, Sie können sofort in den Westen ausreisen. Das muss man erstmal verkraften.
Die Glienicker Brücke ist zum Sinnbild geworden für den erbitterten Agentenkrieg zwischen West und Ost. Zwischen 1962 und 1986 dient die Brücke als Ort für insgesamt 3 Austauschaktionen. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, kurz Stasi, setzt bei seinen Spionen meist auf Westdeutsche, die für die Stasi arbeiten, oder auf DDR-Bürger, die in die BRD geschickt werden, oft unter falschem Namen. Die Spionage ist dabei darauf ausgerichtet, möglichst viele Informationen zu sammeln. Ein nicht immer aufregender Job, weiß Georg Herbstritt von der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen.
Die Haupteigenschaft eines Spions ist, dass er unauffällig ist. Und deswegen ist Spionage eigentlich auch ein eher langweiliges Geschäft. Und viele Spione sind eher unscheinbare Personen sogar, ne? Manche kann man eben klassisch als Spione bezeichnen, weil sie an wichtigen Stellen saßen. Aber andere waren wirklich eigentlich publike IM, die Klingelleisten abgelesen haben.
Zu den politisch bedeutsamsten Fällen gehört bis heute die Affäre um den DDR-Spion Günter Guillaume. Im Auftrag der Stasi reist Guillaume 1956 als angeblicher Flüchtling in die Bundesrepublik ein. Von Beginn an auf die SPD angesetzt, gelangt Guillaume schließlich ins Kanzleramt und wird zu einem der engsten Berater von Bundeskanzler Willy Brandt. 1974 wird Guillaume enttarnt. Der Kanzler ist dabei schon länger über den Verdacht informiert, sein Mitarbeiter könnte ein Stasi-Spion sein. Als Guillaume schließlich festgenommen wird, tritt Willy Brandt zurück. Einer der Gründe, Guillaume hatte Zugang zu geheimen Papieren. Ein weiterer Grund, Brandts Privatleben soll an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Der Kanzler zieht seine Konsequenzen.
Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen. Was immer noch darüber geschrieben werden mag, es ist und bleibt grotesk, einen deutschen Bundeskanzler für erpressbar zu halten. Ich bin es jedenfalls nicht.
Während westliche Geheimdienste bei ihrer Arbeit vermehrt auf technische Mittel setzen, stehen im Osten Informationen von Agenten und Verbindungsleuten wie Günter Guillaume im Fokus, sogenannte Human Intelligence. Die Stasi orientiert sich dabei am sowjetischen Vorbild, dem KGB. Stasi und KGB sind eng verzahnt, tauschen Informationen aus dem In- und Ausland aus. Ein Grundpfeiler der repressiven Überwachungssysteme in der Sowjetunion und in der DDR. Wer sich nicht an die Ideologie der politischen Führung hält, wird bespitzelt und kontrolliert. Die Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam oder der Fall Günter Guillaume sind da nur 2 Beispiele, die sichtbar machen, was eigentlich unentdeckt bleiben sollte. Und in vielen Fällen wohl auch unentdeckt geblieben ist.
Soweit Sandra Müller. Thomas Haldenwang, der Chef des Verfassungsschutzes, sagt heute, sind die Spionageangriffe auf Deutschland auf dem Stand des Kalten Kriegs oder sogar noch deutlich höher und die Methoden werden immer robuster. Ein besonders unverfrorener Akteur scheint da Russland zu sein mit Propaganda, Desinformation und gewiefter Spionage. 2015 zum Beispiel der Angriff auf den Bundestag. Über Wochen hatten russische Hacker sich unbemerkt im Netz des Parlaments bewegt und große Mengen an Daten abgegriffen. Darunter sollen tausende E-Mails und Dokumente von Abgeordneten gewesen sein. Was genau gestohlen wurde, ist bis heute unklar. Jedes Mal in solchen Fällen dementiert der Kreml die Urheberschaft routiniert. Vertreter der russischen Regierung sagen dann, das ist eine Kampagne. Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass alle Hackerangriffe der Welt mit russischen Hackern in Verbindung gebracht werden. Professor Wolfgang Krieger lehrt neuere Geschichte an der Philipps-Universität Marburg und forscht zu Geheimdienstpolitik. Herr Professor Krieger, wie glaubhaft sind diese Dementi?
Ja, guten Tag erstmal. Also die sind nicht glaubhaft, das nehmen die auch selber nicht ernst. Das ist ein Ritual, das es in den Geheimdiensten, übrigens auch im Westen, schon seit sehr langer Zeit gibt, nämlich die Möglichkeit, eigene Operationen abstreiten zu können und natürlich auch die jeweilige politische Führung sozusagen damit nicht zu belasten.
Als in den USA umfangreiche Bestände von E-Mails erst gehackt und dann gezielt geleakt wurden, um der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Clinton zu schaden, da klagte der damalige US-Sonderermittler Mueller 13 russische Staatsbürger an. Darauf angesprochen sagte Präsident Putin in einem Interview mit einem amerikanischen Sender, selbst wenn die Anschuldigungen stimmten, die Vorwürfe seien ihm egal, weil diese Leute ja nicht die Interessen des russischen Staates vertreten. Kann er es sich so einfach machen?
Kann er schon, ja. Er ist ein Staatspräsident in einem nicht gerade demokratischen Regime. Er ist der Chef einer Großmacht, nämlich der Russischen Föderation. Und da kann man sich das leisten, wenn man diese Position hat. Denn nach außen sind andere Mächte, auch Deutschland übrigens, auf eine gewisse Zusammenarbeit mit Russland angewiesen. Und im Inneren haben die Bürger keine andere Wahl, als eben mit diesem Regime zu leben.
Wer sind denn eigentlich diese Hacker? Man hört dann immer wieder solche Namen wie Cozy Bear, also gemütlicher Bär, oder Fancy Bear, also die schicke Ausgabe, oder Snake, Schlange. Wer steckt dahinter?
Ja, dahinter stecken sicher die russischen Geheimdienste. Also meistens in diesem Fall, diesen Fällen, die Sie genannt haben, dürfte es der Militärgeheimdienst GRU sein. Aber die Geheimdienste haben so eine Praxis, bestimmte Operationen nicht selbst auszuführen, sondern damit private Firmen oder private Personen zu beauftragen. Also das Ganze über private Auftragnehmer zu machen. Im Amerikanischen spricht man von Contractors oder Subcontractors oder auch von Outsourcing. Das sind so diese Begriffe. Und das macht man aus verschiedenen Gründen. Natürlich, wenn es heikle Operationen sind, mit denen man nicht in Verbindung gebracht werden will, wenn sie missglücken oder aufgedeckt werden, dann ist das sicher ein Grund, solche Subcontractor, solche privaten Auftragnehmer zu wählen. Und das scheint auch in Russland der Fall zu sein, dass also Organisationen gegründet werden, die nicht direkt Teil des jeweiligen staatlichen Nachrichtendienstes sind.
Es geht ja dann vom digitalen Kampfplatz auch noch viel weiter mit der Bedrohung, nämlich der Bedrohung von Leben. Einige prominente Fälle haben wir eingangs erwähnt, Skripal, Litvinenko, Nawalny. Hinzu kommt noch der Mord an einem ehemaligen Kaukasuskämpfer. Er wurde im Berliner Tiergarten hingerichtet mit Kopfschüssen vom Fahrrad aus am helllichten Tag, nicht weit vom Kanzleramt entfernt. Auch da heißt es, die Spuren führten zum Geheimdienst und zum Kreml. Bedeutet das, dass der Kreml solche Gewalt jetzt ganz offen einsetzt, wo es ihm früher vielleicht noch darum ging, sich von solchen Taten zu distanzieren?
Nein, das ist an und für sich nichts Neues. Das hat in der russischen Geschichte Tradition und natürlich im Sowjetregime und auch nach der Sowjetzeit hat es solche Fälle immer wieder gegeben. Man muss allerdings differenzieren, würde ich sagen. Also erstens mal muss man Leute sehen, die Teil des russischen Geheimdienstes waren, wie Litvinenko oder auch Skripal, der ja Offizier des GRU gewesen war oder ja war, er lebt ja noch, Litvinenko nicht mehr. Dann ein Fall wie Djangoschwili, der Tiergartenmord, also das Tiergartenopfer, das war ein Kommandeur im Tschetschenienkrieg, also auf der gegen Russland kämpfenden Seite. In solchen Fällen sieht sich die russische Staatsführung autorisiert, mit brutalen Methoden die Leute zu verfolgen. Eine völlig andere Kategorie sind Leute wie Nawalny oder Boris Nemtsov, ein Freund übrigens von Nawalny, der 2015 mitten in Moskau erschossen wurde, oder auch die Journalistin Anna Politkovskaya, die man zunächst versuchte zu vergiften und dann hat man sie erschossen in ihrem Hauseingang. Das sind nämlich politische Gegner. Das sind politische Gegner, die mit dem Geheimdienstapparat nichts zu tun haben und nichts zu tun hatten. Und da gibt es eine etwas andere Logik, aber auch hier, wie gesagt, bis hin zur Tötung solcher Personen.
Professor Wolfgang Kriegauer, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte der internationalen Beziehungen an der Philipps-Universität Marburg. Vielen herzlichen Dank für den Moment. Wir sprechen dann später nochmal miteinander. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, ausgespäht. Faszination Spionage. Nicht nur Faszination natürlich, für die Ausgespähten selbst ein Albtraum. In der DDR war die Stasi das Repressionsinstrument. Niemand konnte sich sicher sein. Niemand sollte sich sicher sein. Spitzel aller Orten, selbst im engsten Freundeskreis, in der Familie. Ein inoffizieller Mitarbeiter kam auf 89 DDR-Bürger. Das dürfte Weltspitze sein. Und oft genug haben auch diejenigen der Stasi Informationen geliefert, die nicht für die Firma arbeiteten. Denunzianten, die mal so beim Ministerium für Staatssicherheit anriefen. Und dort wurde alles mitgeschnitten.
Band 856 begonnen am 18.08.89.
Ja, guten Abend, ich habe meine Informationen. Sie nehmen sich mal bitte den Stift. Hallo. Ja. Dann nehmen Sie einen Bleistift oder eine Kugelschreiber in der Hand und notieren Sie folgende Sachen.
Ich möchte erstmal wissen, mit wem ich spreche.
Guten Tag.
Ja,
guten Tag. Folgendes, aus begreiflichen Gründen kann ich meinen Namen nicht nennen.
Ich kann das portalisch behandeln. Ja, der will den mir nicht. Sie wollen leider nie bleiben. Ja.
Bei Ihnen wird ein Fluchtversuch gemacht in der Nähe von Lichtenberg. Ein Fluchtversuch nach West-Berlin.
Das ist ein Anruf aus der BRD. Ich möchte Ihnen einen Hinweis geben über Schmuggel von Pornografie in der DDR.
Mhm.
Ja?
Ja.
Ich habe einen Täter erkannt, der hat einen blauen Anorak an, eine dunkle Hose und fährt dort mit einem beigefarbenen Trabant vor.
Wundergenau.
Wie bitte?
Wo genau?
Ja, wo genau? Direkt mit zur Oberbaumbrücke.
Sie sprechen mit der Stasi. Andreas Ammer und FM-Einheit haben sich durch viele Stunden Material durchgehört und daraus eine Collage gemacht. Agenten bedrohen aber nicht nur mit Unterleben. Sie müssen auch selbst ums Überleben kämpfen, was oft gleichbedeutend damit ist, nicht enttarnt zu werden, nicht aufzufliegen. James Bond hat da so seine Methoden. Versiert und galant begegnet er allen Gefahren, hat aber auch technische Unterstützung. Einen Raketenkoffer, einen Scanner mit Röntgenblick oder den tauchenden Lotus. Besonders hellhörig wird man bei einem Gadget, das schwer nach heutigen russischen Geheimdienstmethoden klingt. Der Giftschuh. In ihn ist ein Springmesser eingelassen mit vergifteter Spitze. Das Messer schnellt im Kampf heraus und damit versucht eine russische Killerin, Bond zu töten. In Liebesgrüße aus Moskau. Auf den neuen Bond werden wir Corona-bedingt noch bis Mitte November warten müssen. Die Premiere wurde immer wieder verschoben, aber der Mythos ist ja ohnehin zeitlos.
Halt! Vorsicht! Er trifft wieder ins Schwarze! 007, das ist Bond. James Bond.
1964. Mit Goldfinger startet Sean Connery zu seinem dritten von insgesamt 7 Bond-Abenteuern. Zählt man Sag niemals nie dazu, der eigentlich nicht in diese Reihe gehört und sich auf seine lapidare Aussage bezieht, er werde nie wieder einen Bond-Film drehen. Sean Connery ist ein typischer Held der 60er Jahre. Immer gut gekleidet, ob im Anzug oder in der Strickjacke, charmant, aber maskulin bestimmend und einer Frau nie unterlegen.
Wer sind Sie?
Bond. James Bond. Wer sind Sie?
Mein Name ist Pussy Galore.
Im Kampf muss er sich nicht beweisen. Dieser gleicht, trotz der Gefahr, eher einer Choreografie.
Erwarten Sie von mir, dass ich rede?
Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben.
Sein Tod allerdings ist keine Option. Ob die berühmte Klausel »Must not die« in Connerys Verträgen stand, ist nicht verbürgt. Aber allein das serielle Prinzip lässt einen Tod der Hauptfigur nicht zu. Trotzdem kann diese das Gesicht wechseln.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Namen sind was für Grabsteine, Baby. Mach den fertig.
Roger Moore übernahm die von Sean Connery vorgegebenen Parameter und veränderte diese in der Folge nur ganz vorsichtig. Er ist vielmehr noch ein Ladiesman, charmant, zuverlässig und scheinbar gleichberechtigt.
Sie werden dich töten.
Mich? Uns? Lektion 2 in der Liebe, alles gemeinsam.
Roger Moore ist der Gentleman James Bond. Er drückt sich gewählt humorvoll aus, hat aber keine Angst vor Action. Seine Verfolgungsjagd per Boot in Live and Let Die ist legendär und vor allem ungefährlich. Moore meidet blutige Szenen und zerfetzte Kleidungsstücke, verlässt sich vielmehr auf seine findige Intelligenz. In jedem Fall versuchte man hier nochmal eine Steigerung.
Wer diesen Film versäumt, versäumt den spannendsten aller James-Bond-Filme überhaupt.
Das wollte Pierce Brosnan nicht.
Bond. James Bond.
Was wissen Sie über Elliot Carver 007?
Weltweit operierender Medienmogul. Er besitzt Zeitungen, Fernsehstationen, eigene Satelliten.
Ich habe gehört, Sie hatten mal eine Affäre mit Carvers Frau.
Habe ich was Falsches gesagt?
Ja, zum Beispiel, ich bin gleich wieder da.
Brosnan reduzierte seine Figur auf ein gewinnendes Lächeln vor und nach den halsbrecherischen Stunts, benutzte lieber Q's Gadgets als die Fäuste und brachte die Figur auf eine komödiantische Ebene, ohne ihr etwas von der reißenden Geschwindigkeit zu nehmen.
Sind Sie irgendwann mal erwachsen, 007?
Ich muss mit einem dekadenten Agenten einer korrupten westlichen Macht zusammenarbeiten.
Ich finde, Sie haben den richtigen dekadenten, korrupten westlichen Agenten als Partner.
Der Morgen stirbt nie war ein fulminant weltumspannender Thriller mit vielen Facetten. Diese Haltung konnte Daniel Craig, der neue und bisher letzte James Bond, nur eines entgegensetzen. Einen finsteren Tonfall und einen eisigen Blick, den Wladimir Putin kaum besser hinbekommen hätte.
Nur ein eiskalter Bastard würde den Tod eines geliebten Menschen nicht rächen wollen.
Ich denke, den Toten ist Rache gleichgültig.
Daniel Craig ist, es sind ernste Zeiten, ein ernsthafter Actionheld, der wenig Zeit hat für Humor, Erotik und schicke Kleidung. Mit ihm ist Bond in der hochgerüsteten Gegenwart angekommen.
Ulrich Sonnenschein berichtete, bei Bond ist die Welt also ganz einfach zu verstehen, zu begreifen. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen und das immer gleiche, eingängige Grundgerüst. Auch zu Zeiten des Kalten Kriegs existierte ja diese bipolare Weltordnung. Zwei Blöcke, Freunde oder Feinde. Florian Schimikowski ist Historiker am Deutschen Spionagemuseum in Berlin. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Schimikowski, war das entsprechend seinerzeit auch irgendwie überschaubarer oder klarer zuordnenbar mit der Spionage? Der Feind war ja bekannt.
Im Grunde ja, Sie haben das schon richtig gesagt. Die Welt war gefühlt überschaubarer und auch für die Nachrichtendienste gab es natürlich eine ganz klare Aufteilung, die Machtblöcke Ost und West. Es gab eindeutige Feindbilder. Die Prioritäten waren klar verteilt. Man wollte wissen, wie stark ist der Gegner, wie weit ist seine Technik. Das führte auch oft zu einer ziemlich eindimensionalen ideologischen Ausprägung der Geheimdienste. Also beim BND zum Beispiel in Deutschland dauerte das bis zum Ende der 1970er Jahre. Als da wurde eigentlich der BND erst internationaler, auch weil dann zum ersten Mal ein Zivilist, Klaus Kinkel, Präsident wurde. Grundsätzlich muss man aber sagen, ist es natürlich ein bisschen kurz gegriffen, die Spionage im Kalten Krieg nur auf den Ost-West-Konflikt zu beschränken. Auch die Terrorismusabwehr spielt in Deutschland ab den 1970er Jahren eine wesentliche Rolle. Damals ging es weniger um internationalen Terrorismus, sondern eher um den politischen Extremismus im Inland. Aber grundsätzlich ist natürlich richtig, im Vergleich zu der heutigen informationstechnisch und verkehrstechnisch schneller und kleiner gewordenen Welt, das natürlich auch die Geheimdienste beflusst, war das im Kalten Krieg alles noch sehr überschaubar. Es gab auch weniger Big Player. Also Länder zum Beispiel mit großen Geheimdiensten wie China spielten im Kalten Krieg eigentlich noch keine große Rolle. Das waren die Big Player, CIA, MI6, KGB, die eigentlich da die ganze Szene bestimmten.
Dann kamen die 90er. Gab es dann überhaupt noch was zu tun? Überspitzt gefragt.
Ja, tatsächlich gab es eine Art Identitätskrise. muss man sagen. Denn die klaren Ziele gab es nicht mehr. Ein unmittelbares Bedrohungsszenario gab es eigentlich so nicht mehr. Die sozialistischen Geheimdienste wurden zum Teil aufgelöst, zum Beispiel die Staatssicherheiten der DDR, oder umstrukturiert wie der KGB. Das heißt, die Daseinsberechtigung der westlichen Geheimdienste stand im Grunde zur Debatte, und es gab auch tatsächlich politische Forderungen zur Auflösung der Nachrichtendienste. Wir wissen alle, dazu ist es nicht gekommen. Und es haben sich auch im Laufe der 1990er Jahre und spätestens ab dem 20. Jahrhundert neue Tätigkeitsfelder entwickelt. Das ist natürlich der aufkommende islamistische Terrorismus, das sind die Cyberbedrohungen, ganz wichtiges Thema, und auch die Internationalität, vor allem was die Kriminalität betrifft. Das alles hat dazu geführt, dass es eigentlich eine neue Daseinsberechtigung gibt, und auch in der öffentlichen Wahrnehmung gibt es eigentlich heute keine relevanten Stimmen, die jetzt sagen würden, man müsse Nachrichtendienste wirklich endgültig abschaffen.
Deutschland hat ja lange Zeit den Schulterschluss gesucht mit den USA, der Verkörperung des freiheitlichen Westens. Besonders aufsehenerregend ein Coup des BND zusammen mit den Amerikanern. Da haben beide Geheimdienste verdeckt Anteile gekauft an der Schweizer Krypto AG und haben deren Dechiffriergeräte manipuliert. Was war das für eine Geschichte?
Ja, ein CIA-Mitarbeiter hat das ganz unbescheiden den Geheimdienst-Coup des Jahrhunderts genannt. Die Krypto AG in der Schweiz war ein weltweiter Führer für Verschlüsselungsmaschinen. Das heißt, sämtliche Staaten oder fast alle Staaten kauften in dieser vermeintlich neutralen Schweiz ihre Chiffriermaschinen, um die Kommunikation von Ministerien, Behörden, Regierung und so weiter sicher zu machen. Und 1970 ist es CIA und BND gelungen, über eine Scheinfirma die Krypto AG zu übernehmen als Inhaber. Davon wusste allerdings niemand, also noch nicht mal die Mitarbeiter der Krypto AG, bis auf ganz wenige Führungspersönlichkeiten. Und in den folgenden Jahrzehnten war es so möglich, diese Kryptomaschinen, die eigentlich absolute sichere Verschlüsselungsmaschinen sein sollten, mit Hintertüren zu versehen. Das heißt, die Nachrichtendienste CIA und BND konnten die verschlüsselten Nachrichten relativ leicht knacken. Das ist jetzt noch gar nicht endgültig aufgearbeitet, aber was man bisher weiß, ist, dass mindestens 68 Länder überwacht wurden, Südamerika, Afrika, arabische Länder, aber auch Länder in Europa, also vermeintliche befreundete Dienste. Italien oder zum Beispiel der Vatikan wurden mit solchen Maschinen beliefert, und die Informationen wurden auch geknackt.
Heute ist jeder von uns ein potenzielles Ausspähziel. Gleichzeitig sind wir auch ganz freiwillige Datenlieferanten. Also es werden nicht mehr gezielt Menschen überwacht, sondern es gibt industrielle Ausmaße, Big Data. Wie hat die Digitalisierung die Spionage verändert?
Die Digitalisierung hat natürlich nicht nur die Spionage, sondern die ganze Welt ja verändert. Aber der digitale Wandel hat das Kommunikations- und Informationsverwalten von Personen nachhaltig verwendet, und da müssen sich die Nachrichtendienste natürlich anpassen. Grundproblem ist, in viel mehr Informationen verfügbar. Grundproblem und Grundvorteil natürlich, wenn man es genau nehmen will, denn mehr Informationen könnten ja auch ganz gut sein. Das Problem ist, dass diese gewaltige Informationsflut natürlich ausgewertet werden muss, da sonst natürlich die relevanten Informationshappen verschwinden können. Das heißt, Geheimdienste müssen immer weniger mit den Menschen, sondern immer mehr auch mit KI-Programmen, also Programmen der künstlichen Intelligenz, arbeiten, um diese ganzen Informationen letztendlich zu analysieren. In Zukunft wird also die technische Expertise wohl viel wichtiger werden als die traditionelle menschliche Detektivarbeit. Das heißt, da haben sich ganz neue Bereiche, Big Data, Cyber Intelligence, Social Media Intelligence, herausgebildet. Nur so können die Nachrichtendienste möglichst präventiv, und das ist ja das Ziel, auf Bedrohungen wie Cyberkriminalität, Cyberspionage und Cyberterrorismus reagieren. Und das führt auch zu ganz neuen Personalanforderungen. Das heißt, die Geheimdienste, die eigentlich ja wirklich im Geheimen lange gearbeitet haben, in den Kalten Krieg, worüber wir eben gesprochen haben, gab es eigentlich keine Stellenanzeigen für Geheimdienste. Und häufig, bis in die 80er, 90er Jahre hinein, gab es noch nicht mal Behördenschilder, die an den Behörden letztendlich dran waren. Das heißt, das war alles sehr viel mehr geheimer. So klappt das heute nicht mehr. Das heißt, man muss heute Fachpersonal, vor allem ITler, anwerben, steht in Konkurrenz zur freien Wirtschaft, die natürlich interessantere Gehälter und auch ein etwas unbürokratisches Arbeitsfeld suchen. Das heißt, man findet Geheimdienste auf einmal auf Jobmessen. Es gibt sogar Studiengänge. Die Hochschule der Bundeswehr hat einen Masterstudiengang Intelligence Studies, also Nachrichtendienststudien. Diese ursprünglich geheime, abgeschlossene Welt muss immer mehr aufgebrochen werden. Und das bezieht sich auch insofern auf die Mitarbeiter, dass tatsächlich das typische Geheimdienstlerprofil, das kam eben bei James Bond ein bisschen, glaube ich, auch raus, der weiße, männliche Geheimagent, das wird wohl immer mehr der Vergangenheit angehören. Das heißt, sie müssen heute viel diverser arbeiten, Geheimdienste. Und da sind einige Geheimdienste auch recht weit. Also in USA und in Großbritannien zum Beispiel gibt es schon Auszeichnungen für Geheimdienste. In Großbritannien wurde er als Equal Opportunity Employee of the Year, also als Unternehmen, das dafür ausgezeichnet ist, Mitarbeiter und Bewerber nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Geschlecht und so weiter zu diskriminieren, ausgezeichnet. Also da hat sich einiges getan. Die Geheimdienstwelt ist im Wandel.
Der Historiker Florian Schimikowski vom Spionagemuseum in Berlin, besten Dank. Und es sind ja vermehrt auch Gegenspione dazugekommen. Gerade steht zum Beispiel der Whistleblower Julian Assange in London vor Gericht. Hier ist H2 Kultur der Tag. Ausgespäht, faszinierend. Nation, Spionage und flächendeckend spioniert wurde vor allen Dingen in der DDR. Die Stasi, Schaltstelle zur Überwachung der Bürger, aber die hatten durchaus auch ihre eigenen Methoden, wie derjenige Anrufer, der Telefonterror machte bei der Staatssicherheit, um die Leitungen zu blockieren.
Teilnehmer? Hallo, hier ist wieder der Telefonterror-Mensch. Habt ihr mich immer noch nicht rausgekriegt? Scheiß Saftladen, ihr habt mich immer noch nicht an der Strippe, Mensch. Was ist?
Was wollen Sie denn überhaupt von uns?
Ja, ich will hier Telefonterror machen. Ärgern. Sabotage. Auseinandernehmen. Die Leitungen besetzen. Die Leitungen. Während der Zeit kann kein anderer anrufen. Alles klar? Hoffentlich läuft das Tonband. Sie Anfänger.
Auszüge aus dem Hörbuch. Sie sprechen mit der Stasi. Kaum ein Geheimnis, kaum ein privates Detail, das Menschen nicht elektronisch versenden oder abspeichern. Handys und Computer hat jeder und fühlt sich einigermaßen privat mit ihnen und mit Messenger-Diensten. Eine trügerische Sicherheit, wie der Fall von Jeff Bezos zeigt, dem Amazon-Gründer. Er hielt über WhatsApp ein Video des saudischen Kronprinzen Bin Salman. Einmal angetippt, lief der Speicher des Handys über, sendete riesige Datenmengen aus. Der Datenverbrauch soll um 29.000% gestiegen sein. Kurzum, Bezos Handy wurde gehackt. Die beiden UNO-Sonderberichterstatter, die den Fall untersuchen, sind der festen Überzeugung, bei diesem Angriff sei die Pegasus-Spionage-Software des israelischen Unternehmens NSO eingesetzt worden. Benjamin Hammer ist unser Israel-Korrespondent in Tel Aviv. Herr Hammer, was ist das für eine Spyware, Pegasus, wie funktioniert die?
Es geht darum, ein Versprechen der Handyhersteller, der Betriebssystemshersteller zu brechen. Gerade Apple, die iOS auf dem iPhone herstellen und das Betriebssystem zur Verfügung stellen, sagt ja, dieses Unternehmen aus Kalifornien, unsere Smartphones sind sicher. Liebe Nutzerin, lieber Nutzer, mach dir keine Sorgen. Da gibt es jetzt aber schon sehr viele Hinweise, dass diese NSO Group aus Herzliya nördlich von Tel Aviv es geschafft hat, mit dieser Pegasus-Software eben in die iPhones, aber auch in Android-Geräte reinzukommen. Das funktioniert in der Regel so, dass ein Link dem Nutzer oder der Nutzerin geschickt wird. Gar nicht mal komisch sieht das aus. Der Angreifer kann ja auch sich ausgeben als Unterstützer oder Freund. Und einmal, wenn der Link angeklickt ist, dann ist eben Pegasus drin im Handy im Idealfall und kann dann Nachrichten lesen, kann aber auch das Mikro mithören und die Kamera bedienen. Also ziemlich heftige Angriffe, die da möglich sind. Möglicherweise seit neuestem auch ohne, dass der Nutzer dazu irgendetwas beitragen muss. Also ein Angriff im Verborgenen.
Nun sagt das israelische Unternehmen, sie verkauften das Tool grundsätzlich nur an Regierungen. Auf der Homepage heißt es, der Schutz der Menschenrechte leite die Firmenarbeit. Man halte sich an höchste ethische Standards. Wie glaubwürdig ist das?
Es ist so, dass sich regelmäßig jedenfalls Menschenrechtsaktivisten oder Journalisten melden und sagen, mein Smartphone wurde gehackt und sie haben Pegasus im Verdacht. Sie haben das angesprochen. NSO sagt, dass die Software nicht an kriminelle Organisationen verkauft wird, sondern nur an Staaten, an Ermittlungsbehörden. Und das ist jetzt eben so eine Sache, weil es geht ja auch um die Frage, welchen Staaten wird da was verkauft. Nehmen wir mal an, NSO verkauft seine Software an Marokko. Der Staat nutzt diese diese Software tatsächlich auch zur Verbrechensbekämpfung. Aber eine recht aktuelle Geschichte, Amnesty International behauptet, dass Marokko eben auch einen marokkanischen Journalisten mit Pegasus ausspioniert haben soll. So, und jetzt ist es natürlich schwierig, hinter diese Geschichten zu kommen, die auch zu belegen. NSO äußert sich nämlich nicht zu konkreten Verdachts- und Vorwurfsfällen, sagt, man gehe dem nach, man schränke auch im Zweifel die Zusammenarbeit ein, aber wir wissen es eben nicht, weil NSO zu solchen konkreten Verdachtsfällen wie einem gehackten Journalisten sich nicht äußert.
Trotzdem die Nachfrage, welche Rolle könnte Pegasus bei der Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi im Konsulat in Istanbul 2018 gespielt haben? Der Verdacht steht ja auch im Raum.
Der steht auch im Raum. Da geht es um einen früheren Weggefährten von Khashoggi, auch ein saudischer Dissident. Und der sagt, er hat mit Khashoggi sehr viele Nachrichten ausgetauscht mit dem Smartphone. Er ist überzeugt, dass die NSO Group da im Spiel war, beziehungsweise das Handy von Khashoggi gehackt hat. Jetzt ist die Frage, hat NSO das Handy von Khashoggi gehackt, beziehungsweise Saudi-Arabien möglicherweise mit der Hilfe von NSO? Und dann ist die zweite Frage, wann ist das passiert? Hat also diese Software wirklich dabei geholfen, in Anführungszeichen, den saudischen Journalisten zu ermorden? Alles schwierig, alles spekulativ. NSO selbst bestreitet laut israelischen Medienberichten, dass Pegasus im Vorfeld der Ermordung von Khashoggi zum Einsatz kam. Aus dieser Aussage lese ich jetzt nicht raus, dass es nie der Fall war. Die Frage ist aber natürlich auch eben, was weiß NSO direkt und möglicherweise, was will NSO gar nicht wissen? Denn wenn die Software einmal im Besitz ist von einem Staat, von einem Geheimdienst, können die, das ist zumindest mein Eindruck, natürlich damit recht frei walten und angreifen.
Inzwischen wird NSO mit Anklagen und Gerichtsverfahren förmlich überzogen. Der Vorwurf ist jedes Mal derselbe: Eindringen in die Privatsphäre, Spionage, unerlaubtes Abgreifen von Daten. Auch Facebook klagt, weil zwischen 2018 und 2019 die Handys von 1400 Personen infiziert und ausgespäht worden sein sollen. Jetzt sagt aber NSO, unsere Technik hilft, Terrorkomplotte zu verhindern, Kinderschänder das Handwerk zu legen und Drogenkartelle aufzubrechen. Muss man das auch in die Waagschale werfen?
Ja, natürlich. Und das ist natürlich ein alter klassischer Zwiespalt, dem sich auch Gegner solcher Maßnahmen, aber auch Gegner generell von Rüstungstechnik, von Waffen ausgesetzt sehen. Dass natürlich möglicherweise auch schlimme Angriffe, schlimme Attentate mit dieser für die Kritiker kritikwürdigen Technik verhindert werden. Also Lauschangriffe, Spionage, Handyattacken, das ist also alles prinzipiell kritikwürdig. Aber, und ich kann es wieder nicht belegen, weil wir uns wieder in einem Geheimdienstspektrum bewegen, ich würde schon behaupten, dass, weil diese Software so verbreitet ist, damit auch in Europa Terroranschläge verhindert wurden, so würde es NSO auch jederzeit darstellen. Aber ganz klar ist auch, dass das natürlich das Unternehmen, aber auch den Staat Israel nicht davon entbindet, zu verhindern, dass unrechtsmäßig bzw. menschenrechtswidrige Angriffe auf zum Beispiel Regimekritiker mit der Software ebenfalls verübt werden.
Jetzt sprechen Sie die israelische Regierung an. Die hat die Software Pegasus ja eigentlich wie eine Waffe eingestuft. Das heißt, wenn das Unternehmen sie verkaufen möchte, braucht sie vom Verteidigungsministerium eine Exportlizenz. Könnte da die Regierung nicht restriktiver vorgehen mit der Erteilung?
Könnte sie sicherlich. Aber Israel ist ein Land, das auch 70 Jahre nach der Staatsgründung noch nicht ganz angekommen ist in der Region, viele Feinde hat in der Region. Und da kommt es auf die arabischen Bündnispartner an, die es hat. Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien im Verborgenen. Jetzt seit neuestem, ganz offiziell, nach den Abkommen, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain. Natürlich haben die ein Interesse an dieser Software, teilweise zur Terrorismusbekämpfung, teilweise aber auch, machen wir uns nichts vor, um möglicherweise Regimekritiker zu verfolgen. Da entscheidet sich, das ist mein Eindruck, Israel im Zweifel für die eigene Sicherheit, für die wichtigen Bündnispartner und schaut nicht so sehr auf Menschenrechte und Demokratie. Das ist meine persönliche Einschätzung.
Benjamin Hammer, unser Israel-Korrespondent in Tel Aviv, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Die NSO ist ja nur ein Akteur auf dem Markt der Spionagesoftware. Der hat in den letzten 10 Jahren dramatisch an Bedeutung gewonnen, ist lukrativer, besser getarnt und wirkungsvoller, sagen Experten. Überhaupt, Spionage hat im 21. Jahrhundert ein neues Gesicht bekommen. Wirtschaft, Politik und Militär wollen Geheimnisse der Gegenseite erfahren. Und Corona hat die Lage noch verschärft. Viele Unternehmen, Behörden und Regierungsstellen schickten quasi über Nacht ihre Mitarbeiter nach Hause. Computersysteme mussten schnell umgestellt werden. Da sagt der US-IT-Riese IBM, es gäbe 6000% Wachstum bei Spam-Mails immer innerhalb eines Monats. Wie sehr bedroht das Deutschland und wie mischt Deutschland da möglicherweise auch selbst mit? Dazu nochmal ein Gespräch mit Professor Wolfgang Krieger von der Uni Marburg. Guten Abend nochmal.
Guten Abend.
Herr Professor Krieger, wenn die anderen so stark aufgerüstet haben, wie gefährlich ist das für Deutschland?
Tja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wir in Deutschland sehr viel weniger aufgerüstet haben, sowohl in der ganzen Cyber-Geschichte, also Abwehr von Cyber. Wir tun uns ja schwer, überhaupt anzuerkennen, dass man auch eine Angriffsfähigkeit für Cyber selber braucht, wenn man andere abschrecken will. Also das ist ja, das darf man in Deutschland gar nicht laut sagen. Aber auch in klassischen Techniken des Abhörens von Telefonverkehr, E-Mail-Verkehr und so weiter und so weiter. Ich darf nur hinweisen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Frühjahr diesen Jahres, wo das Verfassungsgericht sagt, das BND-Gesetz sei immer noch nicht streng genug und immer noch nicht restriktiv genug hinsichtlich dessen, was der BND im Ausland überhaupt belauschen darf und mitlesen darf. Da wird es jetzt eine Novelle des Gesetzes geben und der BND wird unter dem Strich erheblich weniger Befugnisse und erheblich weniger Möglichkeiten haben. Und jetzt können Sie dreimal raten, ob das die deutsche Sicherheit verbessert oder verschlechtert.
Bis heute ist aber zum Beispiel nicht geklärt, ob es Massenüberwachung durch NSA und BND in Deutschland gab. Der entsprechende Untersuchungsausschuss des Bundestags hat 3,5 Jahre lang öffentlich und geheim Zeugen befragt, hat 1800 Seiten Abschlussbericht vorgelegt. Heißt das, in dieser undurchsichtigen Welt können die Aufsichtsbehörden eigentlich gar nicht mehr so richtig ihrer Kontrollfunktion adäquat nachkommen?
Naja, wissen Sie, das ist ja ein Märchen. Sie brauchen sich ja nur die Größenverhältnisse angucken. Also wenn Sie sich den BND nehmen mit ungefähr 6500 Mitarbeiter, ein erheblicher Teil davon ist in der Rechtsabteilung, macht irgendwelche Dienstreisen, die abgerechnet werden und so weiter. Also eine Menge Verwaltungsfleisch ist da dabei. Und die Leute, die nun wirklich operativ tätig sind, das ist schon fast eine Minderheit. Also es wäre, selbst wenn man wollte, wäre es gar nicht möglich, irgendwie flächendeckend die Bevölkerung zu belauschen oder so. Das ist also, das ist völliger Unsinn. Der BND ist noch nicht mal in der Lage, die zu belauschen, die es wirklich verdient hätten und die man belauschen müsste, um die Sicherheit Deutschlands zu gewährleisten.
Wen meinen Sie
und
damit?
Was Sie zu den Kontrollen sagen, das ist ein ewiges Thema, obwohl Deutschland mitunter die schärfsten Kontrollen seiner Nachrichtendienste, also parlamentarischen Kontrollen seiner Nachrichtendienste hat, die es in der westlichen Welt überhaupt gibt. Also da kann man natürlich die Schrauben noch enger anlegen, aber man muss sich überlegen, was verliert man an Fähigkeiten, ja? Welche Einbußen macht man bei der Effizienz? Denn mit jeder Kontrolle, mit jeder Verkleinerung der Möglichkeiten verlieren sie natürlich an Effizienz und an Wirksamkeit.
Also schlussendlich scheinen wir da ja in einem Spannungsfeld zu stehen. Auf der einen Seite sind auch offene Gesellschaften auf geheime Dienste angewiesen, andererseits dürfen die aber kein undurchsichtiges Eigenleben entwickeln. Wie schafft man diesen Spagat? Denn wie Sie sagen, schließlich sollen unsere Geheimdienste ja auch mit den anderen irgendwie mithalten können.
Ja, sie müssen nicht nur mithalten, sie müssen auch Erkenntnisse austauschen können. Denn die Zusammenarbeit von Geheimdiensten ist ein Tauschgeschäft. Wenn sie nichts anzubieten haben, dann kriegen sie auch nichts. Ja, so einfach ist das. Und je weniger der BND anbieten kann, desto weniger wird er bekommen von Partnerdiensten. Das ist eine ganz simple Rechnung.
Professor Wolfgang Krieger, er lehrt neuere Geschichte an der Philipps-Universität Marburg. Haben Sie vielen Dank. Spionage ist immer dort, wo Macht ist. Und noch heute gelten die goldenen Regeln des chinesischen Feldherrn Sun Tzu. Vorhaben und Pläne mehrfach ändern, Umwege gehen und am besten auch die eigenen Leute in die Irre führen. Denn man weiß nie, von wem man beobachtet wird. Einer wird es wahrscheinlich immer tun. Das war HR2 Kultur, der Tag ausgespäht. Faszination, Spionage. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.